palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, mal wieder zur gewohnten Zeit in der Woche gibt's frisches Calcio-Geschnacke für euch. Auf die Ohren mit dabei natürlich wie immer hier meine Wenigkeit, Mario Rica begrüßt Mario Soike in Hamburg.
Grüße aus dem Derby-Fieber.
Ja, oder so. War ein bisschen was los und ich kann euch schon mal versprechen, wir haben zwei Stadionerlebnisse in petto, die sogar 2,5 sind, würde ich mal behaupten wollen. Da hat die Community abgeliefert und apropos Community, die abliefert, ich habe mal noch kurz was hier frisch reinbekommen bei Spotify, wo ihr ja auch jetzt immer kommentieren oder Fragen stellen könnt. Heiko war um eine Woche verrutscht und hat sich aufs Derby gefreut, da sprechen wir nachher darüber und sag mal hier, Benny fragt, habt ihr euch mal überlegt, neben Stickern auch Serie Amore Trikots zu machen?
Oha.
Stelle ich mal offen in die Runde, ob es dafür Abnehmer geben würde und wer sich darum kümmert, diese zu produzieren. Unseren Segen hättet ihr. Da können wir uns dann mal überlegen, wie man das angehen würde und wie die aussehen sollen und wer überhaupt Interesse dran hätte. Aber ich bin tatsächlich, wir sind noch nicht auf die Idee gekommen gewesen bis dahin.
Ich glaube, wir haben irgendwann mal am Anfang über T-Shirts geredet.
Also irgendwann mal so ganz lose. Als wir noch dachten, das wird eine monetäre Sache, ja, bei der wir richtig absahnen, ne?
Genau. Aber ja, weiß nicht. Ich habe halt keine Ahnung, wo man sowas bestellt und so. Aber why not? Ja. Wenn ihr da Bock drauf habt, gebt Feedback.
Ansonsten lese ich gerade, dass schon die nächsten Stadionerlebnisse sozusagen in der Mache sind. Tobi ist Donnerstag bei Atalanta beim Hinspiel gegen Liverpool im Auswärtsblock an der Anfield Road. Sollte jemand auch da sein, Serie Amore Tinder ist der Hashtag. Nee, aber ganz im Ernst, Tobi hat uns darum gebeten, sogar seinen Insta-Namen zu veröffentlichen. Vielleicht will er auch nur FollowerInnen abgreifen.
Safe von dem weiten Fundus.
Tobi.
Über 600.
Tobi unterstrich Ut ist mal nicht in Müngersdorf unterwegs, sondern in Empty Road. Okay. Entschuldigung, Gott. Ich muss aufhören, zu viel über meine schlechten Witze zu lachen. Das ist nicht gut für die Lungen, habe ich das Gefühl. Genau. Also, falls ihr zufällig auch da sein solltet, connectet euch und liefert Stadionerlebnisse ab, würde ich mal meinen. Und dann hat Tom uns noch eine Podcast-Empfehlung geschickt, und zwar die 100 Fußballlegenden Dino Zoff. Also 100 Fußballlegenden, da gibt es mehrere Folgen und da ist jetzt eine Folge zu Dino Zoff. Doppelpunkt, dank Oma und Eiern zur Weltklasse. Nacherzählt von Malte Asmus von Meinsport Podcast. So ist es. Malte Asmus, guter Typ. Liebe Grüße.
Absolut, absolut ist er.
Hört da mal rein. So. Und dann habe ich mir gerade spontan überlegt, da ja auch das eine Stadionerlebnis aus der Serie B kommt, dass wir mal da wieder ein kleines Update liefern und euch bald ein bisschen mitnehmen in die Endphase der italienischen Zweitliga. Und zuallererst würde ich aber mal sagen, darf jetzt Michael ran, der ja noch unter großen Mühen und Aufwand uns ein Stadionerlebnis zusammengezimmert hat, das absolut hörenswert ist, auch in der Länge von 7 Minuten. Danke schon mal dafür. Und wir gehen rein.
Servus a tutti. Hallo Mario, hallo Marius. Verkehrsbedingt leider etwas verspätet mein versprochenes Stadionerlebnis aus Venedig. Ich war letzten Montag, einen Tag nach Ostern, mit meiner Verlobten auf Verlobungsreise beim Spiel Venezia gegen Reggiana im Stadio Pierluigi Benso. Es war wettertechnisch das wahrscheinlich zweitschlimmste Spiel, das ich jemals in meinem Fan-Dasein erleben durfte. Es hat Tage zuvor schon in Strömen geregnet. Es hat dann bei unserer Ankunft kurz vor Mittag in Venedig noch immer in Strömen geregnet. Wir waren somit schon Stunden vor dem Spiel komplett durchnässt. Das Spiel war um 15 Uhr. Für uns ging es dann um circa 1 Uhr vom Markusplatz aus mit dem Vaporetto zum Stadio Pierluigi Penzo. Am Markusplatz wurden schon die Stege für das Aqual drauf gebaut. Das hat uns ja nicht, war nicht die große Vorfreude für ein Fußballspiel, um ehrlich zu sein. Es gibt diesen Mythos, dass das Stadio Pierluigi Penzo in Venedig nur mit dem Vaporetto bzw. mit dem Boot erreichbar ist. Das stimmt natürlich nicht. Das Stadion liegt zwar auf einer Insel, aber es sind auch vier Gehbrücken, Fußgängerbrücken für Stadion angelegt. Man fährt entweder mit dem Vaporetto knapp 15 Minuten vom Markusplatz zur Haltestation Pierluigi Penzo und geht dann durch einen Park und durch ein Wohngebiet zum Stadion. Oder man geht vom Markusplatz rund 40 Minuten. Leider fanden wir im Stadionumfeld keine einzige Bar. Das war generell sehr trist. Nur Wohngebiet, das Stadion, die Lagune. Ja, wir gingen da ja dann auch gleich ins Stadion. Das Stadio Pierluigi Penzo, leider ein Stadion, das nur eine überdachte Tribüne hat. Der Großteil des Stadions ist ohne Dach. Wir gingen da ins Stadion und versuchten dann gleich mal in den Katakomben auf der Längsseite Unterschlupf zu finden. Ja, funktioniert ja auch nicht, da hat es reingeregnet. Wir hatten aber zumindest die Möglichkeit, einen Regenschirm mit ins Stadion zu nehmen. Die Regenschirme waren im ganzen Stadion erlaubt, sogar auch im Auswärtssektor. Wetterbedingt haben sich die Ränge dann auch erst kurz vor Anpfiff gefüllt. Von Seiten Reggiana war ein wirklich großer Auswärtsblock im Stadion. Das war ein Auswärtsblock, der zu gut drei Viertel gefüllt war. Was in Summe dann wahrscheinlich zwischen 500 und 700 Fans aus Reggio Emilia gewesen sein dürften. Der Venedig-Heimsektor war leider nicht so gut besucht. Das war der Mittelblock schon voll, aber auf den Seiten gab es dann doch sehr viele freie Plätze. Ansonsten war das Stadion aber wirklich gut gefüllt, insbesondere die Längstribüne. Da sah ich eigentlich kaum freie Plätze. Wir haben beide Kurven wirklich gut abgeliefert. Venedig wirklich mit vielen catchy Songs, Reggiana, sehr, sehr lauter Auswärtsblock. Ja, zum Spiel selbst. Die Favoritenrolle war ja vor dem Spiel ganz klar bei Venedig. Alle Spiele bis auf Como und Parma haben sie gewonnen. Das sind die direkten Aufstiegskandidaten. Parma, ja, Grüße Marius, schon ziemlich fix durch. Nächstes Jahr in der Serie A, Como auf Platz 3. Das Spiel haben sie aber auch verloren. Ansonsten auch Spiele wie gegen Palermo 13-0 gewonnen, souveräne Siege. Ja, ging da eigentlich als Favorit ins Spiel. Reggiana irgendwo im Tabellenmittelfeld. Ich glaube, sie waren Zehnter, womit die Favoritenrolle relativ klar sein sollte. In der 20. Minute schoss Venezia auch gleich das 1-0 und legte in der 33. Minute durch deren Top-Torschützen Poyampalo zum 2-0 nach. Kurz vor der Pause erzielte aber Reggiana dann den Anschlusstreffer zum 1-2 und ab da kippte das ganze Spiel auch. In der zweiten Halbzeit war eigentlich Reggiana die bessere Mannschaft, schoss dann das 2-2, dann auch noch das 3-2, dann flippte der große Auswärtsblock von Reggiana auch komplett aus. Die Venezia-Fans auf den Längstribünen waren auch dann ja total bedient. Die Enttäuschung schon relativ groß, das hat man gemerkt. Parallel hat auch Como noch gewonnen. Das heißt, die haben Venezia jetzt auch noch überholt im Aufstiegsrennen. Das sind jetzt auf dem direkten Aufstiegsplatz, währenddessen Venezia ist auf dem dritten Platz zurückgerutscht ist und nur noch im Aufstiegsplayoff spielt. Generell der Stadionbesuch trotzdem wirklich toll. Also ich kann es jedem nur empfehlen, mal nach Venedig zu fahren. Venedig hat man jetzt vielleicht als Fußballstadt nicht so unbedingt auf dem Schirm, finde es aber dann doch den Verein auch ganz spannend. Man kennt ja dieses Weltklasse-Marketing, diese Trikotpräsentationen, diese Fotos on point. Ja, ist in Summe aber dann doch irgendwie auch ein witziger Gegensatz zum Stadio Luigi Penso, zu der ganzen Gegend rundherum. Das ist eben nicht dieses Venedig, wie man sich's vielleicht vom Markusplatz vorstellt, sondern das ist dann das Venedig, wo auch die Leute leben. Ist wirklich spannend. Es gibt immer wieder die Gerüchte rund um den Stadionneubau im Festland in Mestre. Vielleicht kommt diese Diskussion dann auch wieder auf, sollte Venedig aufsteigen. Dahin sollte man sich das Stadion sicherlich noch mal ansehen. Insbesondere bei Schönwetter, da hat das wirklich richtig Potenzial zu einem tollen Stadionerlebnis. Ansonsten vielleicht noch kurz, wie ich zu Tickets kam. Die Tickets sind relativ spät erst in den Verkauf gegangen, rund eine Woche vor dem Spiel. Die Tickets kann man über Viva-Ticket kaufen. Wenn man auf die Venezia-Seite geht, wird man da weitergeleitet. Ich habe für Tickets auf der Längstribüne 20 Euro bezahlt, Stehplatz natürlich noch billiger, die einzige überdachte Tribüne kostet dann ab 30 Euro aufwärts bis ich glaube 70 Euro. Ja, schaut euch den Wetterbericht an, kauft euch ein Ticket für die Längstribüne und alles gut. In diesem Sinne, gut Kick und ich hoffe, die Folge kommt pünktlich am Montag raus. Schöne Grüße und ciao, ciao.
Ja, Wetter hätte besser sein können, höre ich da raus. Aber gutes Erlebnis. Ganz liebe Grüße an die Verlobte natürlich. Das ist dann Premium bei Schiedwetter dann auch noch mit zum Fußball zu gehen. Und ja, also den kleinen Seitenhieb hinten raus, lieber Michael. Hoffentlich erscheint die Folge pünktlich Montag. Da muss ich auch nochmal mit dir vielleicht ins Vier-Augen-Gespräch gehen, weil eigentlich erscheinen wir Dienstag. Wir sind jetzt ein paar Mal mittwochs erschienen, aber ja.
Auch schon mal montags, ne, wenn wir früh dran waren. Und das ist dann der Dank.
Ja.
Wenn man dann nämlich dienstags zur richtigen Zeit rauskommt, dann wird einem das schon vorgehalten.
Ist unfassbar.
Das ist die beste Community der Welt. Nein, ist sie wirklich, ist sie wirklich.
Liebe geht raus. Im Übrigen. Ja, das mit Christian Bernhard ganz kurz, als wir dann auf die Ergebnisse geschaut haben. Wir hatten ja mal vor, ein paar Mal in Südtirol, also in Bozen anzugucken. Da haben wir ja nicht so viel verpasst, würde ich sagen.
Das sieht so aus.
Ja.
Ein paar Mal leistet sich den ersten kleineren Durchhänger in dieser Saison, 6 Spieltage vor Saisonende.
Ja, das.
Aber immer noch mit einem beruhigenden 7-Punkte-Polster zum Glück.
Das gibt mir richtige Tim-Walter-Vibes, wie ein paar Mal jetzt nochmal in den Frühling reinstartet. Nein, nein, das sollte er ja trotzdem.
Lass Pick hier.
Ja.
Er ist viel besser.
Ansonsten, du hattest ja letzte Woche über die Aufsteiger geschimpft, die es teilweise echt gar nicht schlecht machen, aber jetzt hat Catanzaro trotz Führung noch gegen Como verloren und Como mausert sich jetzt tatsächlich auch schon 2 Punkte vor Cremonese auf Rang 2 hinter Parma, die mit 66 Zählern immer noch. Ja, also 7 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Direktaufstiegsplatz haben. Dahinter sieht es nämlich so aus, dass Cremonese, Venezia und eben Catanzaro Rang 5, Palermo 6., Brescia 7. und Samp hat so einen kleinen Zwischensport hingelegt gehabt. Jetzt zuletzt auch nur 2-2 bei Palermo, wobei das, glaube ich, so nach den ganzen Siegen zuvor, wie viele waren das am Stück? Das waren 4 am Stück auf jeden Fall. Genau, für Andrea Pirlo, der ist ja immer noch im Amt, ne? Bevor ich es Blödsinn erzähle. Also Rang 8 ist der erste Rang, der dann auch noch für die legendären Aufstiegsplayoffs reichen würde. Da können wir euch im Laufe der nächsten Wochen vielleicht auch nochmal, falls ihr jetzt mit neu an Bord seid, hier nochmal genauer abholen, wie das ganze Prozedere da ist in der Serie B. Und ja, das Abstiegsrennen, da ist mir tatsächlich nur, also Bari 16, das sind Abstiegsplayoffs, ne, von eine Minute schon in der Serie A letzten
Ja.
Sommer, jetzt Gefahr laufend durchgereicht zu werden, das
Ja.
ist.
Das ist aber irgendwie auch so der Klassiker, ne? Ich meine, die waren ja letzte Saison, sind sie ja als Aufsteiger auch so weit hochgekommen, ne? Glaube
Ja.
ich. Und dann werden dir da halt diese Überraschungskicker, Caprile, Khedira und so, die werden dir halt abgenommen oder waren eh nur ausgeliehen und ja, zack, geht's ganz, ganz schnell. Aber immerhin, naja, punktgleich, besseres Torverhältnis als Spezia, die als Absteiger auf dem Abstiegsplayoffs Platz sind. Also ebenfalls Gefahr laufen, aus der Serie A bis in die Serie C in einem Schwung sozusagen durchgereicht zu werden. Ein Wort vielleicht noch zu den vorderen Plätzen. Da ist auch Venezia lange Zweiter gewesen, haben aber jetzt, glaube ich, auch zweimal in Folge nicht gewonnen.
Ja.
Und Como und Cremonese haben halt diese auch ebenfalls kleinere Schwächephase eben genutzt. Und Cremonese ja auch als Absteiger, die da mit Abstand die beste Figur machen von den dreien. Absolut noch im Rennen, direkt wieder hochzugehen. Und bei Como ist es natürlich das Ding, das ist mit der finanzstärkste Verein in Italien überhaupt. Und die haben im Winter auch noch ein bisschen nachgelegt auf dem Transfermarkt mit hochklassigen Spielermaterial, Human Resources. Und ich glaube, weiß nicht, ob sie das so offen sagen würden, aber eigentlich vom Ding her, für den Einsatz, finanziellen Einsatz, den die Saison gehabt haben, wäre es eine Enttäuschung, wenn sie nicht aufsteigen.
Okay.
Und das muss man vielleicht auch bei Palermo sagen, die aber eben halt 11 Punkte Rückstand schon haben auf den direkten Aufstiegsplatz. Und dass Catanzaro sich so lange da oben hält, ist, glaube ich, auch eine ganz geile Kurve. Also wer da mal irgendwie hinkommt, direkt unten an die Fußsohle sozusagen, das kann man sich bestimmt ganz gut geben, gerade dieser Wochen.
Ja gut, wir verfolgen das auf jeden Fall die nächsten Wochen vielleicht dann auch nochmal immer intensiver oder liefern zumindest mal den Ergebnisdienst, der vielleicht auch über Parma hinweg geht dann. Ja, das ist, schaue ich dich dabei an, Marius?
Na gut, ich nehme mir die Hausaufgaben mit.
Apropos Nachtrag, bevor wir in den aktuellen Spieltag reingehen, müssen wir auch noch verkünden oder dürfen auch verkünden, dass die Fiorentina vorgelegt hat im Hinspiel des Coppa Italia Halbfinals durch einen wunderbaren Treffer Rolando Mandragoras. In der ersten Halbzeit entscheiden sie diese Partie mit 1-0 zu Hause für sich gegen Atalanta. Und also Pokalwettbewerben läuft es ganz gut. Und da gibt es sogar Content zu, auch auf Insta, ne?
Genau, Marco war da und hat echt richtig geile Plätze gehabt. Und das so First Thing Dienstagmorgen, glaube ich, also so, wenn ihr die Folge gehört habt, dann wird es schon online sein auf dem Instagram-Account.
Sehr gut.
Könnt euch das da reinziehen.
Und auch wieder eine Meldung fürs Trainerkarussell, ne?
Genau. Ich glaube, Romano war der Erste. Also ich meine, das geistert ja schon seit Wochen irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger durch. Und er hat es jetzt ganz konkret gesagt, dass Vincenzo Italiano sich dazu entschlossen hat, seinen auslaufenden Vertrag bei der Fiorentina nicht zu verlängern und demzufolge den Verein zu wechseln. Und das würde natürlich dazu passen, dass wir hatten letzte Woche das Gerücht um Napoli mit dem eventuell neuen Sportchef, der von Juventus kommt, dessen Lieblingstrainer ja Italiano sein soll, verfolgen wir auf jeden Fall weiter gespannt. Der Sportdirektor von Fiorentina Prade hat jetzt auf der Pressekonferenz zum Juve-Spiel auch nur sowas gesagt, also er hat es nicht dementiert, sondern nur sowas gesagt, ja, also kommentieren wir nicht und wir blicken erstmal bis Saisonende und dann machen wir weiter. Ist für mich immer so ein bisschen Subtext von, es ist tatsächlich schon entschieden.
Also, ja.
Wenn man bedenkt, wie sich Frank Baumann geäußert hat, nachdem die ersten Berichte über Erin Dingci zu Freiburg gekommen sind.
Ich keine Ahnung, was du jetzt meinst, aber andere. Entschuldigung! Was soll das denn jetzt eigentlich hier gerade? Ich glaube es nicht. So. Du hast dir dafür dann auch ganz ausführlich und vielleicht eins der besseren Spiele an diesem Spieltag reingezogen. Ne? Karma hits back sozusagen. Nein, würde ich sagen, Juve Fiorentina, das war dann nicht so ein Augenschmaus, was ich, habe ich mir sagen lassen und lese ich hier so raus aus den Notizen. Ich habe die letzten 10 Minuten gesehen, so viel vorweg, und ich sage mal auch, der Kollege Uwe Morave war nicht komplett angetan.
Also ich sage ganz ehrlich, ich habe zur Halbzeit ausgemacht. Sonntagabend und also keine Ahnung, ich habe dann noch ein Kapitelbuch gelesen, bin ins Bett gegangen. Das war nicht doll. Also von Fiorentina kam in der ersten Halbzeit wirklich überhaupt nichts. Juve stand super solide Verteidigung hatten, hatten einen sicheren Job gemacht. Mittelfeld hat eigentlich kam schon nichts übers Mittelfeld hinweg.
Hm.
Also es gab eine Chance, so eine Halbchance durch Mandragora, das, das war's. Und Juve dagegen eigentlich, wenn sie mal Tempo ein bisschen angezogen haben, dann ist es eigentlich auch immer direkt gefährlich geworden. Eigentlich ist auch immer ein Tor gefallen dann. Nur zweimal war es halt abseits.
Ja.
Beim ersten Mal finde ich's, mag ich die Regel nicht.
Ja, du meinst das von Bremer?
Ja, also das wäre McKennys Tor, glaube ich, gewesen.
Ja gut, aber das ist ja wie wenn er den Ball ins Tor schießen würde. Er ist halt der Letzte, der am Ball ist. Und der
Naja, der Ball wäre auch so ins Tor gegangen.
Ja gut.
Und er berührt ihn halt.
Ja gut, das ist wie Felipe Santana gegen Malaga, muss ihn auch noch von der Linie nochmal, also weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar.
Wenn der Ball ins Tor rollt und du gehst als Abseitsspieler hin und schießt ihn rein, wäre es ja auch Abseits.
Ja, aber das ist ja was anderes, also ja. Entscheidender Kontakt oder gab es nicht mal früher sowas wie, weiß ich nicht.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber. Also wenn wir die Diskussion jetzt auch noch anfangen, dann...
Nein, ich will nicht sagen, dass die Regel geändert werden soll, aber ich weiß nicht, jeder, der sich über diesen Pfiff aufregt, dann kann ich das zumindest aus emotionaler Sicht komplett verstehen.
Jo, ja.
Und beim zweiten ist es halt, da ist es letztlich dann von Mandragora, glaube ich, gegen McKennie einfach gut verteidigt. Die liefern sich da so ein kleines Dance-Off mit so Rücken zu Brust, wer aus dem Abseits rein und wieder rausgeht und er ist halt den Schritt schneller. Schade für Vlahovic, der sonst sein Tor wohl gemacht hätte. Und so ist es der Abstaubertreffer von Gatti, auch nach Kopfball von Bremer in der 20. Der das Spiel halt entscheidet. Und ich habe mir heute die Highlights nochmal reingezogen und so. Das kannst du dann ja sagen. Also Uwe Morawe sagte in den Highlights auch, dass Fiorentina halt so schlussphasemäßig noch ein bisschen Druck gemacht hat. Gab es dann noch die geile Chance für Nico Gonzalez, die den Chesney da aus dem Winkel kratzt.
Ja.
Aber wär ein Punkt verdient gewesen? Wenn ich dir sage, dass Fiorentina vorher echt schlecht war?
Uwe hat dann gemeint, es wäre verdient, aber ich glaube auch eher, weil er fand, dass Juve sich den Ausgleich verdient hätte, weil sie so wenig gemacht haben.
Ja, okay.
Aber was heißt, sie haben halt auch einfach gut verteidigt.
Ja.
Es gab noch ein Ding, wo es hätte zum Tor kommen müssen. Da schießt, ich glaube, es war Beltran, der eingewechselt wurde und der Ball geht, glaube ich, wahrscheinlich rein, wenn nicht in Zola im Weg steht. Also schießt den eigenen Mitspieler noch an. Also es hat alles zu dem gepasst und dann sind wir wieder im Thema Durchschlagskraft, Offensive. Also dann auf die komplette Saison gesehen, ist es wieder das gleiche Problem wie in der letzten.
Ja, das stimmt. Und dann muss man auch sagen, dass sie es nie wirklich geschafft haben, Vlahovic zu ersetzen, oder?
Stimmt.
Da waren immer, also es sind immer gute Stürmer. Finde auch jetzt, also die Leute, die da vorne sind, das sind eigentlich alles gute Kicker, so, aber da ist halt keiner dabei, der 20 Tore schießt.
Ja. Ja.
Und vielleicht ist es einfach genau das, was am Ende fehlt.
Ja, wahrscheinlich. Würde ich es unterschreiben. Ah, Allegri hat noch erklärt, warum er nicht Chiesa und Yildiz beginnen lassen hat, ne?
Ja, genau, also ich hab mir das rausgeschrieben, weil ich mir dachte, falls sich jemand die Frage gestellt hat, warum denn nicht eigentlich volle kreative Dribble-Power da hinter Vlahovic oder so. Allegri meinte, dass Yildiz und Chiesa sich spielerisch zu ähnlich wären, weil sie zwischen den Linien spielen und da Milik verletzt ist, wäre es wichtig, noch einen Stürmer, einen Offensivmann auf der Bank zu haben.
Mhm.
Und ja, weiß nicht, würde das eigentlich auch, glaube ich, cool finden, wenn man die häufiger zusammen auf dem Platz sehen würde.
Ja, also ist
aber
ja
natürlich kann man es irgendwo nachvollziehen.
Man kann es nachvollziehen, wenn man weiß, wie, es fehlt mir das Wort dafür, wie konservativ Allegri Fußball spielen
lässt. Genau.
Dann
genau.
Ist das, verstehe ich, dass das in seinem Kopf so ist.
Ja, richtig.
Für Florenz sind es ganz entscheidende Wochen in jedem Fall. Also da muss man auch in der Liga nochmal aufpassen, dass man da jetzt nicht komplett dann doch ins Mittelfeld durchgereicht wird. Am Donnerstag in Pilsen dann gegen Viktoria im Viertelfinale der Europa Conference League. Die sind aktuell Dritter in Tschechien, hinter Sparta und Slavia. auch so. Ja, ich tendiere dann, ohne die gesehen zu haben, bei der jetzigen Form der Fiorentina. Ja, Pokale haben wir gesagt, aber das Spiel muss auch erstmal gespielt werden, ne?
Das ist richtig. Vielleicht ist so, wäre ein Unentschieden eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel.
Würde ich auch sagen. Also, dass ich erwarte gerade aktuell nicht, dass Laviola da beim Auswärtsspiel komplett Pilsen zerfetzt.
Genau. Dann wiederum Pokal Fiorentina. Vielleicht ist das einfach was anderes.
Vielleicht, vielleicht. Dann gab es am Freitagabend zur Eröffnung des Spieltages ein Abstiegsduell in Salerno. Die Salernitana hatte Sassuolo zu Gast und hat ganz spät noch die Partie 2:2 unentschieden gestaltet. Also da darf ich jetzt die Floskel rausholen. Das ist ein Ergebnis, das beiden so überhaupt gar nicht hilft.
Nee. Bei Salernitana, weiß nicht, ob es nicht einfach letztlich jetzt schon völlig egal ist,
Jetzt spucken wir den
aber
anderen einfach noch in die Suppe rein.
genau,
So.
also Ballardini kann sich da aus Sicht der Nero Verdi, glaube ich, grün und schwarz ärgern. Und ich habe da mal in die Statistik geguckt, wenn es eine Tabelle gäbe, die nur bis zur 90. Minute geht, und sowas kann man bei meinem Arbeitgeber auf der Seite nachgucken. Dann wäre Sassuolo 3 Punkte vor den Abstiegsrängen.
Okay, krass.
Und also so oft kriegen sie dann irgendwie noch die entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit. Und nur Frosinone, das passt auch zu dem, was wir in den vergangenen Wochen gesagt haben, hat nach Führung genauso häufig tatsächlich am Ende verloren wie Sassuolo. Die haben 6 Mal beide nach Führung verloren und Sassuolo hat 16 Mal geführt. Das ist Mittelfeld, Rang 9, da wo sie sich eigentlich auch verorten, haben aber davon halt 6 Mal verloren und 4 Mal unentschieden noch gespielt.
Ja.
Und dann steigst du halt ab.
Ja, da unten ist es. Also, alle haben sich wahrscheinlich von den Vereinen davor sehr darüber gefreut, dass dieser späte Ausgleich noch gefallen ist.
Das glaube ich auch.
Sassuolo bleibt damit mit 25 Zählern, schon 10 Punkte Vorsprung auf Salernitana, Vorletzter. Frosinone 26, Hellas 27, Empoli 28, genau wie Udinese. Ah, die spielen noch nach der Aufnahme gegen Inter. Ich springe wieder wild hin und her. Dann haben wir als nächstes aber ein anderes Team, das noch im Abstiegskampf steckt, gerade angesprochen. Empoli gegen Torino. Das war ganz lustig. Christian und ich nach dem Derby die Arbeit verlassen. Dann gemeint so, ah ja, es läuft ja. Empoli Torino. Da steht es zur Halbzeit vielleicht 0-0. Und dann macht entweder in der 60. Zapata das 1-0. Oder halt nicht. Zapata hat in der 60. Minute getroffen. Das stimmte. Ansonsten war alles komplett gar nicht so, wie wir es vorhergesehen haben. Denn Empoli gewinnt 3:2, sind in Führung gegangen in der 6. Minute durch Cambiaghi, dann eben Zapata in der 60. zum Ausgleich. Empoli geht durch Cancellieri wieder in Führung. Zapata gleicht in der ersten Minute der Nachspielzeit aus. Und dann kommt der Siegtreffer durch, darfst du sagen.
Ja. Unser Lieblingsspieler Mbaye Niang, der sich, Grüße gehen raus, er hat sich gechallenged gefühlt nach unseren Kommentaren und ja, zeigt es.
Ja, er zeigt es allen. Und also Torino, das habe ich die letzten Wochen gelobt, aber diese Inkonstanz, vor allem in Auswärtsspielen, macht mich vogelwild. Und da musst du auch mal wirklich sagen, dass du danach einen Ausgleich gegen Empoli, die du da eigentlich damit einfach so an den Eiern haben musst, dir dann noch mal einen einschenken lässt. Und zwar, wie wild das Tor fällt, das kann mir keiner erzählen.
Ja,
Also das.
das eins der vermeintlich defensivstärksten Teams der Liga, ne?
Ja, unfassbar.
Ja.
Also da haben wir auf jeden Fall mehr Tore gesehen, als wir erwartet hatten.
Tatsächlich, auch nochmal auf Niang bezogen, er und Zukowski, die sind ja beide im Winter gekommen. Wir haben die Nikola Magic ja schon gelobt und die beiden sind jetzt mit jeweils 4 Saisontoren die besten Torschützen von Empoli. Da hat sich der Griff auf den Wintermercato gelohnt, würde ich mal sagen.
Ja, stimmt. Und dafür sind zwischen Frosinone und Bologna am Sonntagmittag überhaupt keine Tore gefallen. 0-0 geht's aus. Erstes Remis für die Rosso Blue seit dem 27. Januar gegen Milan. Dazwischen einmal gegen Inter verloren, sonst alles gewonnen. Und habe es vorhin angekündigt, kleiner Spoiler, die Partie findet nachher nochmal statt als Stadionerlebnis plus. Deswegen springen wir hier auch schnell weiter zu Monza gegen Napoli.
Das war wild.
Das war richtig wild. Milan Turic, Djuric mit der Führung in der 9. Minute für Monza, dann Victor Osimhen mit einem sagenhaften Kopfball und in der 57. dreht die SSC das Spiel komplett durch Matteo Vollitano.
Sehr schön. Ja. Ist das unser Folgentitel?
Ich dachte schon auch.
Ja.
Piotr Zielinski auch mit einem ganz schönen Tor. Kolpani aber nur eine Minute später nochmal mit dem Anschluss, ehe wiederum, ey, wann ist das alles passiert? Also die Tore Osimhen
55. Innerhalb von 13 Minuten.
Alter. Innerhalb von, zwischen der 55.
Fünf Tore.
Fünf, ja. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und was macht das mit uns jetzt aus Sicht Napolis, würde ich mal anfangen?
Ja, weiß nicht, ob man aus Napoli-Sicht kann Mauri ja mal schreiben, wie er das sieht, wenn man dann in die Conference League einzieht, ob das dann ein Erfolg ist, wenn man sich die gesamte Saison anschaut. Immerhin kann Napoli von sich behaupten, das Team in der Serie A zu sein, das am meisten Punkte nach Rückstand geholt hat. Also Moral ist vorhanden.
Ah, krass. Und Monza?
Ja, naja, es halt bleibt halt im Mittelfeld. Also.
Ja, genau, das haben wir ja gesagt, ne? Das sind jetzt die zwei Spiele oder auch gewesen, wo es sich für sie entschieden hat, ob man nochmal oben oder nochmal unten, also oder Mitte, ist es dann eher Mitte.
Ja, sind jetzt 6 Punkte Rückstand auf Napoli, müsste schon mit dem Teufel zugehen, denke ich.
Was war denn los bei Cagliari? Das hätte ich, also alles hätte ich erwartet, nur das nicht. Die drehen ein Spiel gegen Atalanta Bergamo nach Rückstand. Den Treffer erzielte Scamacca in der 13. Minute durch Treffer von Tommaso Augello. Ja, grüße dich erstmal, der spielt auch noch Fußball. Und ganz, ja okay, gut, ein spätes Tor von Cagliari hatten wir schon öfter, aber dass das dann von Nicolas Viola in der 89. tatsächlich zum Heimsieg gegen Bergamo reicht, hätte ich nicht für möglich gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich auch nicht. Und für Cagliari echt absolut Big Points. Die stehen jetzt mit 30 da, haben 4 da mit Vorsprung vor Frosinone und stehen plötzlich auf Platz 13.
Ist krass. Ja. Die hatten wir ja wirklich als zweiten Absteiger gesehen eine Zeit lang.
Ja, absolut.
Und da muss man tatsächlich sagen, Geduld und auch einfach mal am Trainer festhalten kann auch funktionieren.
Eben, genau.
Auf dem Weg Richtung Big Points war auch Hellas. Frühe Führung zu Hause gegen Genoa durch Bonazzoli. Kurz vor der Pause Ausgleich Caleb Ekuban und dann mal wieder der ewige, nicht kaputt zu bekommene Albert Gudmundsson, der das Spiel für den CFC dreht. Das, ich glaube, jetzt bei Genoa können wir fix vom Klassenerhalt sprechen. Auch, ich habe es mir nicht durchgerechnet. Also war ja ehrlicherweise nie noch Thema für uns, aber. Ehrlicherweise. Naja,
also rein rechnerisch könnten sie immer noch absteigen, aber wie soll denn Frosinone jetzt noch 12 Punkte holen zum Beispiel? Also das Jahr.
Ja, stimmt. 12, ja. 12 vor auf die Abstiegsränge bei noch 7 Partien. Ja, gut, rechnerisch ist es noch drin, aber wir können an der Stelle schon mal Genoa gratulieren, würde ich sagen.
Genau. Es sind jetzt sind ja auch nur, ich meine, näher an Monza und Fiorentina dran als am Abstieg. Und das ist auch, wenn man sich die Saison anguckt, was da im Stadion immer los ist, wie die auf dem Platz teilweise berauschend Fußball spielen, ist das auch vollkommen gerechtfertigt.
Ja, finde ich auch. Und Milan, den gratulieren wir zur Vizemeisterschaft, oder?
Ich glaube auch.
Ja, 3-0, souverän, dank der Treffer Pulisics, Giroux und Leaus gegen Lecce. Ein Heimsieg im sogenannten Vorbeigehen geholt.
Kann man so sagen. Also eine ganze Halbzeit in Überzahl gespielt. Christovic hatte für Lecce rot gesehen. Und wir haben uns mal wieder auf unseren Diavolo-Korrespondenten Marc verlassen, der Milan gegen Lecce eine gute Leistung bescheinigt und sich freut, dass die Offensive aus Leao, Pulisic und Chukwueze super funktioniert. Chukwueze ist Man of the Match geworden, hat, finde ich, zum ersten Mal oder fast mit zum ersten Mal so richtig das gezeigt, was man von ihm so aus besten Villarreal-Zeiten kannte und warum Milan ihn vielleicht am Ende auch geholt hat. So kann er auf jeden Fall weitermachen. Defensive auch okay, zu Null gespielt. Elfer-Situation, sagt er, vor dem 3-0 war sicherlich glücklich. Rote Karte aber berechtigt und ja, ich glaube, Sieg im Vorbeigehen trifft das dann. Und bei Lecce, na, sind immer trotzdem noch 3 Punkte davor. Also.
Aber wird trotzdem kuschelig da unten noch.
Ja, das definitiv.
Aber ganz kurz, dann können wir auch allen Rossoneri und Stefano Pioli zur Vertragsverlängerung gratulieren, oder? Also, er hat doch jetzt alle Argumente auf seiner Seite, nächstes Jahr auch noch Milan-Trainer zu sein.
Ach so, Pioli meinst du?
Ja. Was hast du gesagt?
Achso, nee, sorry, ich war.
Es war ironisch ein bisschen. Ja, aber
ja, sowas kann. Nee, kann ich doch. Egal. Ja. Aber hat er nicht noch Vertrag?
Er hätte noch Vertrag, aber dann kannst du doch auch mal prophylaktisch um 3 Jahre verlängern. Freuen sich doch alle. Ja, aber wirklich, da muss man das sagen, wie schnelllebig ist das Geschäft?
Ja, wenn sie jetzt Donnerstag gegen die Roma verlieren, dann fällt das Assessment schon wieder anders aus wahrscheinlich, ne? Aber ich glaube auch, also ich bin nicht gegen Pioli.
Aber waren schon einige sehr deutlich gegen ihn in den letzten Wochen.
Ja, also ich glaube, das liegt ja vor allem, müssen wir eigentlich mal mit dem Experten besprechen, ne? Aber das liegt ja vor allem daran, dass vor allem das spielerische Potenzial nicht abgerufen wird, das teilweise nur auf individuelle Klasse Wert gelegt wird sozusagen. Und wenn Leao dann einen seiner Tage hat und Pulisic vielleicht auch nicht da ist, dann geht halt wenig zusammen. Dann hängt es immer noch davon ab, was Theo macht. So, aber das ist, man müsste es eigentlich mit so einer Mannschaft wie Milan, mit dem Kader, der da zusammengestellt wurde, hinbekommen, dass das taktisch so zusammenläuft, dass es eben nicht von Individuen abhängig ist, würde ich sagen.
Okay.
Und ich glaube, das ist so der Punkt, den ich da rausgelesen habe. Wenn die Milan-Bubble, wenn ihr das anders seht, schreibt auch mal gerne. Ja, vielleicht schaffen wir das ja.
Schwerpunkte.
Ja.
Oder eure Takes dazu schriftlich. Das kriegen wir auf jeden Fall immer rein. Terminfindung ist gerade selbst zwischen uns beiden manchmal ein bisschen problematisch.
Ja, das stimmt.
Muss man sagen. Und jetzt kommt der Bundesliga-Endspurt und es kommen noch ganz viele Sonntagsspiele, in der Bundesliga vor allem.
Wo du hinfährst?
Ja. 2x Darmstadt. Gar nicht. Und Bochum.
Zum Abstieg gratulieren.
Und Bochum und Freiburg.
Peter Stöger interviewen.
Ja, das ist schon fast wieder geil. Naja, lassen wir mal auf mich zukommen. Ganz genau. So, dann holen wir schnell mal den Max mit dazu. Denn da wurden alle keine Kosten und Mühen gescheut und alle Verbindungen angehauen, um da noch ein Stadionerlebnis vom Derby della Capitale einzusammeln. Du hast es ja gerade angesprochen, Milan empfängt dann am Donnerstag die Roma und die Generalprobe ist geglückt, würde ich mal sagen. Und zur Einstimmung holen wir uns doch mal den Erlebnisbericht ab. Und auch dazu gibt es dann natürlich Insta-Content, ne?
Ja, auf jeden Fall.
So, bitte.
Ciao Mario, ciao Marius, saluti dalla Capitale d'Italia. Ein ganz kurzer Stadionbericht noch vom Samstagabend vom Derby della Capitale in Rom. Stadion ja ein wenig außerhalb gelegen, legendärer Finalspielort der WM 1990 und überraschend gut in Schuss im Vergleich gerade zu den anderen Tempeln, die die Italiener 1990 hingestellt haben und seitdem ja kaum mehr angefasst haben, zum Glück. Tolles Spiel gesehen, Roma verdiente Sieger über 90 Minuten, defensiv großartig verteidigt. Lazio eigentlich mit einem desolaten Auftritt, muss man eigentlich durchwegs sagen. Auch
darf ich da direkt dazwischen gehen? Komm, wir machen so Live-Reaction.
Mhm.
Ich würde widersprechen wollen, wenn es ein desolater Auftritt der Lazio-Elf gewesen sein soll. Ich fand vor allem, in der ersten Halbzeit waren sie die bessere Mannschaft. Du siehst schon viele Ansätze von Tudors Fußball seit der Umstellung der Systematik her. Hatten ja auch eine gute Chance durch Immobile. Nachdem die Roma besser ins Spiel gekommen war, dann hat aber Lazio schon so das Heft des Handelns in die Hand genommen. Und ja, gerade dadurch, dass sie in diesem 3-4-2-1 dann auch manchmal so asymmetrisch aufbauen und Marušić ganz weit nach vorne schiebt, das haben sie da in der ersten Halbzeit nicht hinbekommen. Aber trotzdem hat die Roma ganz viel mit dieser Energie, die Lazio auf den Platz gebracht hat, Probleme bekommen. Und das ist ja jetzt, hatte Christian auch dann gesagt, Tudor ist ja auch Freund Ivan Juric's. Und das überrascht dann, dass da natürlich auch mit Intensität und Leidenschaft gespielt wird. Einzig, das müssen Sie sich vorwerfen lassen, war in der Summe unterm Strich zu wenig qualitativer Ertrag offensiv, also auch was Torschüsse und Abschlussaktionen angeht, vorhanden. Das würde ich an der Stelle zu Lazio sagen wollen, bin aber auf jeden Fall auch bei Max, wenn er sagt, dass über 90 Minuten gesehen, dass der verdiente Sieg für die Roma war. Machen wir doch einfach weiter.
Auch wenn sie, wie das so ist, wenn Roma seine Chancen nicht nutzt, zur 70. natürlich standesgemäß nochmal zurückkommen. Ich glaube, das Abseitstor war relativ klar, aber hat natürlich trotzdem nochmal für Ekstase gesorgt.
Ah ja, genau. Das war dann übrigens in der zweiten Halbzeit die einzige Situation, wo sie es mal geschafft haben, weil Marušić tief geht. Und dann haben sie die rechte Seite ein bisschen überladen. Dann ist es natürlich aber die Abseitsstellung von Kamada unstrittig. Das war da zu dem Zeitpunkt da nochmal die Phase, wo man geglaubt hat, jetzt könnte es kippen oder Lazio könnte nochmal zurückkommen, weil sich Daniele De Rossi dann sehr darauf versteift hat, da auch über Leidenschaft und Defensive die Partie in Richtung der Giallorossi nicht zu drehen, sondern eben in ihrer eigenen Hand zu halten. El Shaarawy hatte ja die Riesenchance noch mit dem Pfostenschuss. Da hätte der AS auch früher den Sack zumachen können. Insgesamt, aber wenn man dann die Chancenarmut Lazio sieht, ja, kann ich schon verstehen, dass es dann enttäuschend ist und Max auch nach dem Spiel zu dieser Einschätzung kommt. Weiter geht's.
Aber am Ende des Tages verdienter Sieg. Roma hat sich am Ende noch mal ein paar Karten abgeholt zum Schluss.
Warte mal, das hat mich auch während des Spiels überrascht, dass da auch ab und zu Guendouzi mitbeteiligt war. Oder hast du das gesehen mit Dybala? Mir ist es im Spiel, aber woher soll ich das auch wissen, was er auf seinem Schienbein schon hat? Aber hast du das gesehen, das Video?
Ja, auf jeden Fall.
Ist das kultig oder ist das schon ein bisschen albern?
Alles im Derby-Rahmen, würde ich sagen.
Aber ich fand fast viel geiler der Auslöser der Situation, wie es da irgendwie keine Ecke gibt oder so. Und Bove, der sich da noch warm gemacht hat, so ins Feld geht und einfach so random Guendouzi beschimpft.
Das ist einfach so aus dem Nichts. Das auf jeden Fall kultig.
Also war alles drin, wie man sich's wünscht zu einem Derby.
So.
Das Einzige, was natürlich klar gefehlt hat, waren die Kommentatoren. Da habe ich gehört, war ein tolles Duo am Start. Wir haben auch ganz kurz probiert, euch über den Stream reinzubekommen im Stadion, aber das hat das Netz leider nicht hergegeben.
Bin ich ein bisschen rot geworden jetzt. Danke für die Blumen.
kann ich bestätigen, das sieht man durch die Kamera.
Aber als kleines Ausgleich gab's Pizza im Stadion, so wie es sein soll. Und
ja, komm,
da Rom als Stadt leider ja nicht so viele Highlights zu bieten hat, waren wir dann am Sonntagmittag noch bei Frosinone gegen Bologna. Bologna leider sehr enttäuschend, muss man leider so sagen. Das wird schwierig, also wenn sie so auftreten in der Champions League, dann könnte das knapp werden. Das Stadio Benito Stirpe in Frosinone ist auch eher die Mutter aller Stahlrohr-Tempel als ein wirklicher Augenschmaus. Dafür entschädigt aber der Blick auf die Abruzzen und im Doppelsechs Ductus noch abzuschließen. Und da waren Scouts da, die Renier angeschaut haben. Und da schafft es nochmal auf die ganz, ganz große Bühne nach der Saison. Abschließend noch ganz, ganz liebe Grüße an Markus, den deutschen Stadionsprecher der.
Ja, ich dachte, der Pressesprecher. Ne, das müssen wir, glaube ich, korrigieren. Hat Max mir auch geschrieben. Also nochmal bitte nicht Stadionsprecher, Pressesprecher ist Markus. Der deutsche Pressesprecher der Roma.
Ach so, ja, ja.
Der das absolut. Ganze ja auch eingefädelt hat.
Ja.
Der Roma für sowohl fachliche als auch textile Beratung auf dem Trip. Und wie ist das abschließende Fazit der Reisebegleitung?
Pizza war gut, Choreo war gut. Und am besten war, wie die Lazio-Fans den Mülleimer auf die Roma-Fans geworfen haben.
Alles klar.
Ja, stabil. Aber da war doch für jeden was dabei.
Würde ich auch sagen.
So klang das zumindest.
Also schönes, genau, Insta haben wir schon gesagt, schönes Panoramabild, das Max uns dazukommen lassen hat. Also auch dann, schätze ich dann, entweder Dienstagabend oder Mittwoch früh bei Instagram zu bewundern.
Was gibt es sonst noch so sportlicher Natur zu dem Spiel zu sagen? Mancini mit dem Tor, stimmt das, dürfen wir nicht vergessen. Kurz vor der Halbzeit durch eine Ecke.
Der ist auch nicht emotional geworden.
Ja, auch, ne? Ganz, ganz wenig. Ah, da ganz kurz vielleicht dazu, ihm droht ja eventuell jetzt eine Sperre, ne?
Ja, was ist der genaue Hintergrund?
Also die ganze Mannschaft hat natürlich, glaube ich, auch noch mit einem Lazio-Merda-Banner posiert. Und er hat sich eine Fahne geschnappt aus der Kurve und hat mit der gejubelt. Also ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler, aber das Symbol einer Ratte ist schon auch durchaus mal antisemitisch zu lesen. Also es ist auf jeden Fall
eine Verunglimpfung. Das würde ich nicht abschließen, nicht abstreiten.
Ja, so, es ist, ja. Und also da ist mehr Scheiße passiert, definitiv diesmal auch wieder von Lazio. Surprise, surprise, ne? Kollege Radu. Ex-Kicker mit einem Lazio-Pulli eingelaufen, mit schönen SS-Runen am Ärmel, also auch unterirdisch. Auch noch ein Hörer geschrieben, der auch im Stadion war, dass im Übrigen auf das dann auch von Lazio wieder skandiert wurde, hier Romanisti nel Forno, also in den Ofen. Aber ehrlicherweise kann ich auch nicht komplett für die gesamte Anhängerschaft der AS meine Hand ins Feuer legen, und eine Ratte als Symbol zu nehmen für den Gegner ist ehrlicherweise auf jeden Fall eine Verunglimpfung, wenn nicht auch eben, wie ich gesagt habe, zum Beispiel das in politikwissenschaftlichen Kreisen durchaus auch als antisemitisch zu lesen. Man muss nicht alles komplett verkopfen, bin ich auch nicht der Richtige für, aber wir haben da eben genau auch jemanden aus Rom, wo wir mal in der Sommerpause mal ein kleines Hintergrundgespräch, an dem ihr dann sozusagen per Podcast teilhaben könnt, so in Richtung politische Strömung, Fankurven etc. pp. Zu machen. Da können wir das vielleicht ganz nochmal vertiefen, um die Ausgangsfrage von dir zu beantworten. Ich gehe mal davon aus, dass Mancini jetzt wahrscheinlich auf die Füße fällt. Der hat selber gesagt, der hat da die erste beste Fahne genommen, glaube ich womöglich auch. Klug ist es trotzdem nicht, und natürlich ist es trotzdem im Verhältnis dessen, was sonst von der Serie A sanktioniert wird und was nicht sanktioniert wird, absoluter Irrsinn.
Ja.
Das kann man natürlich auch mal sagen. Die im Übrigen, zum Glück lief da die Roma-Hymne und wurde gesungen, es gab an diesem Wochenende auch wieder so eine Aktion, die es auch teilweise guterweise von der Serie A jedes Wochenende gibt, wo Ärzte unterstützt werden, wo bestimmte Organisationen unterstützt werden, und jeder Spieltag steht unter einem Motto. Und dieser stand im Zeichen der Political Correctness, so hatten sie es formuliert, und dann stand da, übersetzt würde man das Z-Wort dann da reinschreiben, ne? Also nenn mich nicht Z-Wort. Benutzt die richtigen Worte. Da dachte ich so, Alter, also wie beschränkt kann man sein? Also wer hat sich das ausgedacht? Francesco Acerbi bestimmt nicht. Oder vielleicht gerade er doch.
Vielleicht war das seine Strafarbeit oder so.
Ach, meine Güte, ey. Ja.
Ich habe also, ich will da nichts dran gut reden, so, ne? Ich glaube, kann mir vorstellen, dass es einige Leute gibt, die brauchen das so, um es zu verstehen. Hm. Aber dann wiederum, solange du diese Worte weiter benutzt, egal in welchem Kontext, wird es halt auch nicht besser.
So, ja, ich glaube, können wir das da abhaken. Wie gesagt, sportlich habe ich noch zu sagen, ergänzend dazu, dass ich Lazio eben mit dieser Energie, die sie halt über nicht 90 Minuten nicht durchziehen konnten, ganz gut fand am Anfang. Aber es sind jetzt natürlich auch schon 3 Spiele unter Tudor, 2 davon gegen Juve, 1 ist gegen die Roma, in denen man nur einen Treffer erzielt hat. Und gegen, das hatte ich ja auch schon angemerkt, gegen Juve im Hinspiel war man auch recht chancenlos offensiv gesehen. Da muss auf jeden Fall sich einiges tun. Ansonsten verstehe ich seine Ansätze und die Ideen schon. Und das könnte schon auch funktionieren. Bei De Rossi finde ich, dass es wirklich gutes Coaching war, weil er tatsächlich auch in der Halbzeit dann sofort Anpassungen gemacht hat. Die Giallorossi viel besser rausgekommen. Dann haben selbst wiederum gut Druck gemacht und dann den Wiederbeginn voll kontrolliert und damit wahrscheinlich Lazio auch so ein bisschen Zahn gezogen. Er hat super und super schnell reagiert, als Paredes eigentlich kurz davor war, vom Platz zu fliegen. Also noch eine Aktion sofort rausgenommen. Mhm. Und das schönste Bild, ich weiß nicht, ob man das im Live gesehen hat, ansonsten guckt euch die Highlights nochmal an, das habe ich da gemeinsam mit dem Kollegen Michi Brandes ganz hinten hingeschnitten, ist der Moment, als De Rossi, der ja nach dem Schlusspfiff schon durchgedreht ist, aber dann hat er sich irgendwann wieder gesammelt und dann geht er ganz versteinerter Miene an der Mittellinie entlang in Richtung Tunnel oder Treppen, wo es da runter geht und dann bricht es auf einmal aus ihm raus und er kriegt sich gar nicht mehr ein und rastet da gemeinsam mit den Fans wahrscheinlich auf der Haupttribüne da aus. Und ja, also das muss man ja nicht kleinreden, dass das für ihn wahrscheinlich ein ziemlich besonderes Spiel war, nachdem er,
glaube ich auch,
31 Derbys als Spieler gemacht hat, gewinnt er das erste als Trainer an der Seitenlinie und ja.
Und dann gibt es wahrscheinlich auch, also wenn du diesen Start mit der Mannschaft hinlegst und dann noch das Derby gewinnst, dann gibt es eigentlich nicht mehr viele Argumente dagegen, den Vertrag zu verlängern, oder?
Ich finde keins.
Ja.
8 Siege, ne, in der Liga in 11 Spielen. Ich glaube, es müssten 11 sein, ja. Das nehmt ihr es einfach mal so als gegebenen Fakt hin, sonst und guckt es einfach nicht nach. Aber ich meine, es sind 2 Unentschieden, 1 Niederlage und 8 Siege, seit er übernommen hat. Marius guckt es gerade für euch nach, glaube ich. Ja,
ja, ich finde das raus in 3-2-1 und in der Serie A ist das genau richtig.
Ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. Was ist sonst noch richtig? Wenn wir euch, das haben wir auch schon gesagt, sagen, dass Inter noch nicht gezockt hat zu dem Zeitpunkt der Aufnahme und die müssen noch bei Udinese ran. Der nächste Spieltag beginnt dann eben übrigens mit Lazio zu Hause gegen Salernitana. Wir haben unter anderem samstags das Turin.
Wer braucht die Punkte da dringend doch? Also wenn man das so im Hinterkämmerchen entscheidet.
Ja, schwierig. Weiß ich nicht.
Ich glaube Lazio.
Lazio braucht sie wirklich dringender wahrscheinlich, ja. Ja. Dann haben wir unter anderem samstags noch das Turiner Derby. Und auch mal wieder 2 Montagsspiele mit Florenz gegen Genoa und Atalanta Hellas. Die Roma spielt sonntags in Udine. Und damit wären wir erstmal am Ende einer recht bunten Folge, wie ich finde. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist reinfolgen, Glocke drücken, kommentieren. Es gab ja ein paar Sachen, wo wir auch eure Fragen, eure Meinung gerne hätten. Trikots, Milan, dies, das. Denkt dran, falls ihr in Liverpool seid am Donnerstag bei Atalanta, dann slidet mal Tobi Uth noch in die DMs. Den Serie B-Part haben wir am Anfang genommen. Marius, dann hast du jetzt eigentlich hier gar keinen gemachten Ausstieg, oder? Hast du noch was parat für uns?
Tatsächlich. Also habe ich zugegebenermaßen beim Serie B-Pod vergessen. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn ich das jetzt hier noch reinbringe. Ne? Aber Grüße gehen noch raus an Tom. Der hat uns nämlich auch Content geschickt aus dem Renzo Barbera. Ein schönes Video. Das ist auch da direkt neben der Kurve. Auch das im Laufe der Woche auf jeden Fall bei Instagram Serie Amore Podcast.
Unterstrich Podcast.
Unterstrich Podcast.
So, damit uns die Tausenden auch hören und finden. Gut, so, dann kommt gut durch die Woche und wir hören uns nächsten Dienstag, würde ich sagen. Bis dahin, liebe Grüße.
So sieht's aus. Viel Spaß im Europacup. Bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tacco. Tiro!
Una sassata del capitano! Mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!